Ja, richtig, Gesellschaft braucht Werte, steht ja über diesem Nachmittag. Und davon bin ich wirklich fest überzeugt. Die Gesellschaft braucht Werte. Die müssen unabhängig von der Mehrheit gelten. Wir brauchen Werteordnungen, die nicht von wechselnden Mehrheiten über den Haufen geworfen werden können. Und darum nenne ich jetzt in diesem kurzen Impulsreferat einfach zwei der wichtigsten Wertordnungen, die zwei wichtigsten Werteordnungen, die für uns bestimmend sein sollten, wenn wir denn Zukunft haben wollen. Und es ist naturgemäß so, dass sich da manches nochmal mit dem überschneidet, was auch diejenigen, die schon den ganzen Tag jetzt hier im Saal sind, auch schon gehört haben. Aber wenn es denn so ist, dann gilt ja die Weisheit der Pädagogen, dass die Wiederholung immer sehr hilfreich ist, damit sich auch etwas einnistet in unserem Leben. Das erste ist die biblische Grundordnung. Sind wir uns eigentlich einig darin, Dr. Giesekus hatte das heute Morgen auch schon mal angesprochen, sind wir uns darin einig, dass die biblische Grundordnung nicht nur für unser persönliches, individuelles Leben das Richtige ist? Davon gehe ich eigentlich fast davon aus, hier beim Christustag, dass alle so denken und alle sagen, jawohl, das ist natürlich klar, das ist das Leitbild für mich und für mein Leben. Aber diese biblischen Grundordnungen, diese biblischen Werteordnungen gelten auch für unsere Gesellschaft, nicht nur für uns persönlich. Warum ist das so? Weil der Mensch Gottes Idee ist. Und es gibt eigentlich nichts Gescheiteres, was man tun kann, als dem Ideengeber zuzuhören, was er sich mit dem Menschen gedacht hat. Er, der Mensch, ist nämlich zum Bilde Gottes geschaffen. Er ist als Mann und Frau geschaffen. Er ist geschaffen, um die Welt zu bebauen, zu gestalten, zu bewahren. Er ist Sachwalter Gottes. Und dazu gehört, dass Gott ihn, den Menschen, auch eingesetzt hat dafür, dass die Idee Mensch weitergeht. Ich weiß eigentlich auch nicht, Volker Gegler hat es gerade so schön gesagt, im Blick auf Familienpolitik und von der Familiengröße her und dergleichen. Es wäre ein Irrtum zu meinen, wenn ich mich deshalb familienpolitisch auch schlau gemacht hätte und engagiert hätte, weil ich viele Kinder habe, sondern es ist mir eigentlich von Anfang an darum gegangen, als das erste Kind geboren wurde, habe ich gemerkt, das ist eine großartige Sache. Dieser Mensch, den man bisher überhaupt nicht gehabt hat, der nicht da war, durch die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau dann entstanden, zunächst überhaupt nicht spürbar, dann so ganz langsam heranreifend in der Mutter und dann dieses große Ereignis der Geburt. Und dann zu sehen, hier ist wirklich ein neuer Mensch entstanden. Das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert, als ich bei der ersten Geburt meines ältesten Sohnes dabei war. Und da habe ich eigentlich gesagt, das ist wirklich eine Idee, die hätten wir Menschen ja gar nicht schaffen können. Es geht natürlich auch nicht, es ist klar, dass wir uns selbst erschaffen. Aber das ist die Idee Gottes, ein solch wunderbares Gebilde, einen solchen Person zu schaffen. Und nun hat Gott in uns diese Möglichkeit hineingelegt, dass diese Idee Mensch weitergeht. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, es ist mir erst vor einiger Zeit aufgegangen, dass das erste Wort, das Gott zu den Menschen spricht, tatsächlich dieses Wort ist, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der Erstauftrag Gottes an seine Menschen. Kinder zeugen und Kinder zu gebären, ist Gottes Wille für unser Menschsein. Ist Teilhabe an der Schöpferherrlichkeit Gottes. Die Geschlechtlichkeit, die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, das ist Gottes Erfindung. Und darum hat er auch die Ehe erfunden, diese lebenslange Liebes- und Treuegemeinschaft. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, ziemlich unzertrennlich zusammengewachsen. So eigentlich die Grundidee. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, sagt Gott. Wie oft haben wir dieses Wort von der Gehilfin falsch verstanden und falsch ausgelegt? So als ob es eine Zuordnung von Herrschen und Dienen wäre. Eine Rechtfertigung für das Patriarchat, für den autoritären Mann, der befiehlt und dem die Frau natürlich immer zu Diensten sein müsse. Ich frage uns, ob wir nochmal bereit sind, neu zuzuhören. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Wer ist denn eigentlich der Stärkere, der Hilfe braucht oder der Hilfe bringt? Wenn man von den Autobahnen gerade geredet hat und wenn man auf der Autobahn entlangfährt und dort ist so ein Unfall geschehen und da liegt einer am Straßengraben und der braucht Hilfe und dann kommt zum Glück in unserem Land der Sanitätswagen und die Ärzte und der Notarzt. Wer ist jetzt der Stärkere, der da liegt? Oder der, der helfen kann? Der, der hilft, ist doch sicherlich der Stärkere. Der, dem das größere Maß an der Stelle anvertraut ist. Es geht nicht um die autoritäre Führung, sondern darum, die liebevolle Ehe- und Treuegemeinschaft ist der Schlusspunkt für Egoismen. Es ist die Suche nach dem Glück des anderen. Wie kommt er, wie kommt sie zur Entfaltung? Und dort im Schutzraum der Ehe ist auch der Platz für die neugeborenen Kinder. Für die ersten 40 Wochen des Lebens hat Gott als Ort der Geborgenheit neuer Menschen den Leib der Mutter ausersehen. Dort kann dieses neue Kind, dieses neue Mensch am besten heranreifen. Und für die Zeit nach der Geburt den Schutzraum der geborgenen Ehe und Familie. Familie, das übrigens auch, glaube ich, weithin in Vergessenheit geraten, kommt ja vom Wortstamm Famulus her. Und das heißt dienen. Familie ist eine Dienstgemeinschaft, wo man sich gegenseitig fördert, ergänzt, auch korrigiert und zurechtbringt. Und damit komme ich zu der zweiten Grundlinie, die verfassungsmäßige Grundordnung. Aus der tiefen Erfahrung eines atheistischen, diktatorischen Regimes heraus haben die Väter und Mütter unseres Volkes dafür sorgen wollen, dass die neue Chance zur Freiheit gut gestaltet wird. Deshalb haben sie in der Verantwortung vor Gott und den Menschen im Grundgesetz die Prinzipien festgelegt, nach denen sich unsere Gesellschaft ausrichten soll. Ich weiß nicht, haben das Grundgesetz auf dem Christustag seinen Platz? Lassen Sie mich mal so sagen, wie das Martin Luther im Blick auf die Apokryphen gesagt haben. Natürlich ist das Grundgesetz nicht der Heiligen Schrift gleich zu halten, aber trotzdem wert zu lesen. Es ist tatsächlich im Ernst zu sagen, es würde uns gut tun, wenn wir öfter einmal auch diese Grundordnung unseres Staates lesen und zur Kenntnis nehmen würden. Wir sollten uns daran erinnern lassen, was dort an guten Grundlinien und Werten drinsteht. Ich halte sie jedenfalls für einen Schatz, wenn auch in irdenen Gefäßen. Wenn es dort heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und damit hat sich das Dritte Reich und seine Grausamkeiten nicht noch einmal wiederholen können, haben die Verfassungsväter und Mütter diesem Grundsatz einen ganz starken Schutz gegeben. Dieser Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes kann nach Artikel 69 des Grundgesetzes nicht geändert werden. Selbst wenn die Änderung einstimmig im Bundestag und Bundesrat beschlossen würde, sie ist nicht möglich, sie ist nicht zulässig. Ein starkes Zeugnis dafür, dass die Demokratie nicht über die Menschenwürde siegen darf. Steht natürlich auf einem anderen Blatt, dass man sich heute nicht mehr einig darüber ist, was diese Würde des Menschen beinhaltet. Dass man trotzdem zulässt, dass im ersten Quartal dieses Jahres 32.800 Menschen im Mutterleib umgebracht wurden. Dass in der Schwangerschaft entdeckte mögliche Behinderungen eines Kindes mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kindestötung im Mutterleib führen. Wir haben heute Morgen die Ausnahme gehört in diesem Zeugnis. Gegen die Uminterpretation der festgelegten Werte, da gibt es natürlich letztlich keinen Schutzwall. Und in diesen Grundwerten steht dann auch, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Wodurch ist es gerechtfertigt? Sie, die Ehe, die Familie, das sind die Keimzellen zukünftigen Lebens. Hier gewinnt die Gegenwart ihren Gehalt. Hier wird Zukunft gestaltet. Ehe und Familie sind die kleinsten Verantwortungsgemeinschaften. Hier wird auch das Sozialverhalten eingeübt. Hier findet auch bedingungslose Annahme statt. Und darum ist es so katastrophal, dass der Philosoph Alexander Mitscherlich feststellen musste, dass wir in einer vaterlosen Gesellschaft leben. Ist ja schon lange her. Aber man muss sich das nochmal deutlich machen, der Vater, der für die Zeugung der Kinder verantwortlich ist, für die eheliche Treue, für die Zuwendung zum schwächeren Geschlecht, wie man früher das gesagt hat, für den Schutz, für die Prägung der Nachkommenschaft, der fehlt, vaterlose Gesellschaft. Natürlich hatte er im Blick, dass Väter einfach ihre natürlichen Aufgaben nicht mehr angemessen wahrnehmen. Aber das Urproblem einer vaterlosen Gesellschaft ist, dass es keine Väter mehr gibt, im biologischen Sinn keine Väter mehr. Neue Väter braucht das Land, gewiss bessere. Aber vor allem Väter, einfach nur Väter. Denn ohne Väter gibt es auch keine Mütter. Und ohne Mütter gibt es keine Kinder. Und ohne Kinder gibt es keine Zukunft. die Bereitschaft der Männer, Väter zu werden, also die Bereitschaft zu Kindern, die ist ja bei Männern noch schwächer ausgeprägt als bei den Frauen, Mütter zu werden. Also Kinder zu gebären. Bei den Frauen könnte man das ja noch verstehen. Wer selbst die Erfahrung der Geburt hatte als Frau und wer als Mann mit dabei sein durfte, wenn Kinder geboren wurden, der hat wahrscheinlich eine Hochachtung davor und kann verstehen, wenn eine Frau sagt, ich möchte mir dieses nicht noch einmal zumuten. Das kann ich verstehen, das kann ich akzeptieren. Aber unser Hauptproblem ist, dass die Männer keine Väter mehr werden wollen. Kinder aber sind eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Heute sind die Menschen meistens unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung damit beschäftigt, wie sie möglichst Kinder vermeiden. Wir reden dann völlig falsch von Geburtenplanung, aber dabei meinen wir eigentlich nur Geburtenverhinderungsplanung und setzen unsere ganze Energie darauf, wenn man dann mit 35 doch noch auf die Idee kommt, vielleicht doch noch ein Kind haben zu wollen, dann klappt das oft nicht und dann braucht man künstliche Befruchtung und Ähnliches und dann funktioniert das vielleicht auch nicht. Übrigens, zwei Menschen haben den Ja gesagt zu meinem Leben. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie unter schwierigen Bedingungen zu mir Ja gesagt haben. Es wäre ja auch schade, wenn ich nicht leben würde. Aber wenn das denn so ist, dass zwei Menschen notwendig waren, damit ich lebe, dann ist es doch eigentlich eine ganz einfache, nachvollziehbare Rechnung, dass ich mindestens dafür auch Verantwortung trage, dass wiederum zwei Menschen dann leben können. Gesellschaft braucht die richtigen Werte, das soll mein letzter Punkt sein. Unsere Gesellschaft setzt Werte und lebt Werte, aber es sind längst nicht mehr die Werte der Bibel und die Werte der Grundrechte in unserem Grundgesetz. Stattdessen setzt sie auf die Werte der oberflächlichen, einseitig materiellen Leistungsgesellschaft. Arbeit hat Vorfahrt, wie oft haben wir das im letzten Jahr gehört, das sagen die Politiker und sie meinen es dabei ja sicherlich gut, aber Arbeit war sein Leben, ist die zutreffende Grabinschrift für ein fleißiges Pferd. Werte haben Vorfahrt, müssten wir stattdessen sagen, die Grundwerte für jeden gezeugten Menschen. Mütter haben Vorfahrt, müssten wir sagen, weil sie die wichtigste Säule in einer zukunftsträchtigen Gesellschaft darstellen. Sie müssten gefördert werden. Ihre vollzeitliche Tätigkeit müsste endlich die notwendige Anerkennung finden. Karriere hat Vorfahrt, sagen viele und wahrscheinlich denken es noch viel mehr, als sie sagen. Aber wir müssen deutlich machen, die größte Karriere ist die Leistung, weit über den Tag hinaus zu denken und die Menschen der Zukunft zu gebären, für sie Zeit und Kraft einzusetzen. Vollzeitliche Familientätigkeit ist Karriere. Aber stattdessen setzt auch die jetzige Bundesregierung falsche Wertvorstellungen fort. Durch dieses neue Elterngeld werden Werte gesetzt. Eine Gehaltsersatzleistung orientiert sich wieder nicht an dem Wert der vollzeitigen Familien- und Erziehungsarbeit, sondern bezeichnet diese im Grunde als berufliche Ausfallszeit. Dass die Höhe des Einkommens dann, des Elterngelds dann vom bisherigen Einkommen abhängig ist, ist klar, das hängt damit zusammen. Aber wird auch dazu führen, dass der Kinderwunsch noch weiter hinausgezögert wird, bis man das Höchstmaß an Förderung erreichen kann. So denken ja die Menschen in unserer Zeit, wie kann man am meisten mitnehmen? Die Begrenzung auf ein Jahr nach der Geburt, bisher waren für das Elterngeld 2 Jahre vorgesehen, gibt auch eine Wertevorstellung weiter, möglichst schnell zurück an den Arbeitsplatz. Außerfamiliäre Kinderbetreuung faktisch stärker zu fördern als die Kinderbetreuung zu Hause in der Familie. Wer das natürlich will, darf das ja tun, da wird niemand dran gehindert. Aber das zeigt auch eine falsche Wertsetzung. Also der Staat zahlt für Ersatzmütter, ob als Tagesmutter oder Erzieherin im Kindergarten oder der Tagesstätte für Lehrer bis hin zu Universitätsprofessoren, die die künftigen Menschen, sondern die künftige Studienklasse und die künftige Akademiker ausbilden. Dafür zahlen wir alle selbstverständlich. Aber für die Eltern, die selbst möglichst viel in die Kindererziehung stecken wollen, an Zeit und Kraft, die gehen leer aus. Nebenbei, das ist mir jetzt bei der Vorbereitung deutlich geworden, man empfindet, merkt immer wieder, es fällt einem nochmal was Neues auf. Eigentlich müssten die Mütter Sturm laufen gegen solche Begriffe wie Tagesmutter. Die Mutter ist doch eine Person und die Person, die dem Kind das Leben geschenkt hat. Das ist eine einzigartige Beziehung zwischen Mutter und Kind. Darin ist die Mutter nicht zu ersetzen. Tagesmütter ist darum eigentlich eine Beleidigung für Muttersein und Muttertätigkeit. Ich weiß nicht, warum das nur niemand aufgefallen ist. Liebe Geschwister, ich glaube schon, wir brauchen dringend eine Anerkennung des Mutterberufs, sonst laufen wir in die Karrierefalle, die zuschnappt. Die mutterlose Gesellschaft folgt der vaterlosen Gesellschaft. Sie wird eine kinderlose Gesellschaft mit allen Problemen. Darum, wer Zukunft haben will, fragt nach den Grundwerten, die uns Gott selbst mitgegeben hat. Und der wird im Blick auf die Diskussion in der Gesellschaft mit Dankbarkeit auf die Grundwerte zurückgreifen, die uns die Verfassungsväter in der Verantwortung vor Gott und den Menschen formuliert haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Übers Geld redet man nicht, man hat's. Und damit fängt vielleicht schon unser Problem an. Ich bewundere Sie, dass Sie so ehrlich sich mit dem Thema Geld heute Nachmittag beschäftigen wollen. Liebe Freunde, Geld ist eine Droge. Aber wer kein Geld hat, hat auch seine Probleme. Insofern ist guter Rat teuer. Geld ist eine Droge und das wissen wir seit Menschengedenken. Sagt nicht schon Goethe in seinem Faust durch Margarete, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Und wenn wir weiter zurückblicken und die Sprichwörter und die geflügelten Worte nehmen, dann kennen wir den Prediger Salomo, der sagt, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. So alt schon. Und dann kennen wir noch weiter zurück den Tanz um das goldene Kalb. Seit Menschengedenken beschäftigen sich Menschen mit dem Geld. Sie beschäftigen sich nicht nur, sie sind fasziniert. Und deshalb spreche ich von einer Droge. Wer geldsüchtig ist, muss wieder Halt gewinnen. Er muss mit beiden Beinen auf den Boden kommen. Dazu ist Medizin notwendig und diese Medizin heißt Werte, heißt Prioritäten. Werte befreien von falschen Bindungen. Erst Werte machen unser Leben wertvoll und das heißt wertevoll, frei und damit auch glücklich. Welche Werte brauchen wir im Umgang mit unseren Finanzen? 6 kurze praktische Beispiele einer Geldwerteordnung und dies in 10 Minuten. Erstens. Geld und Finanzen sind anvertraute Güter, über die wir Verantwortung und damit Rechenschaft abzulegen haben. Peter Strauch hat heute Morgen schon dazu etwas gesagt. Gott will unsere Haushalterschaft. Und wenn Sie im Neuen Testament nachlesen, dann steht überall dort, wo Luther die Haushalterschaft angesprochen hat, das griechische Wort oikonomos. Es geht um unsere Ökonomie. Gott will Rechenschaft über unsere Ökonomie. Und wir sollen Ökonomen sein, wir sollen Haushalter sein, von denen eins verlangt wird. Treue. Das ist das erste Wertekriterium. Wenn Sie das Gleichnis der anvertrauten Talente und Pfunde in Matthäus 25 durchlesen, so fragt Jesus die Haushalter der Reihe nach ihrem zielorientierten Geldmanagement. Ihre Ökonomie, ihre Haushalterschaft. Und das beste Testat, das den Mitarbeitern ausgesprochen werden kann, heißt, du treuer und tüchtiger Knecht. Treue. Gott fordert Rechenschaft. Auch über unsere Finanzen. Er will nicht die Gewinnmaximierung, er will die Treue. Er will nicht den höchstmöglichen Ertrag, sondern den treuen, verantwortlichen Umgang mit unseren Gaben im Allgemeinen und dem Geld im Besonderen. Zweitens, Haushalterschaft lebt von Ehrlichkeit. Wenn Sie Lukas 19 lesen, dann zeigt Jesus etwas, was bei uns heute täglich in den Zeitungen steht. Von Lügen, Betrug, Korruption, Bestechung, Bilanzaffären und was Sie alles nehmen wollen. Die alle haben aber letztlich kurze Beine, wie ein Sprichwort sagt. Wir sehen, liebe Freunde, so leicht die Machenschaften im Umgang mit Geld bei denen da oben in der Politik oder bei denen da oben in der Wirtschaft. Sehen wir eigentlich unsere eigenen, ein schwäbisches Wort, Vorteilhaftigkeiten? Übersetzt heißt es, den Rang nach Vorteilen. Vorteilsnahme ist ein juristischer Straftatbestand. Wie ist es zum Beispiel mit der Annahme von WM-Fußballtickets? Die Finanzverwaltung wird noch einige in Unruhe bringen, die eben das so selbstverständlich angenommen haben. Zachäus, Lukas 19, der Zolldirektor Zachäus wurde vom Baum seiner Überheblichkeit und seiner Korruption heruntergeholt und auf den Boden der Tatsachen gestellt. Und was passierte? In absoluter Ehrlichkeit. Zweites Wertkriterium. In absoluter Ehrlichkeit bekannte dieser Zachäus seine Machenschaften. Und er stiftete Wiedergutmachung und er stiftete Versöhnung. Ehrlichkeit macht sein Leben neu und transparent. Ehrlichkeit macht sein Leben transparent. Heute Morgen ist schon mal die Frage gestellt worden, wie steht's mit unserer Steuererklärung? Darf Jesus eigentlich wirklich in unsere Steuererklärung reinschauen? Wie steht es um die Ehrlichkeit? Oder sind wir befangen von dem Kavaliersdelikt, dass man dem Staat getrost nicht nur eine, sondern zwei Ohrfeigen verpassen kann? Und wo nehmen wir so selbstverständlich Vorteile an? Kleinigkeiten, würden Sie vielleicht sagen. Klein fängt alles übel an. Ehrlich währt am längsten, sagt das Sprichwort und meint es mit Recht. Ist diese Ehrlichkeit unser ethischer Standard? Wird er zum Vorbild in unserer vielleicht kleinen oder größeren Welt? Leben in Ehrlichkeit. Drittens, Haushalterschaft braucht Verlässlichkeit. Sagt dich Jesus, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit diesem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Liebe Freunde, das ist ganz praktisch. Unsere Finanzwirtschaft ist das Exerzierfeld, das Trainingslager für wichtigere Lebensbereiche. Wer beim Geld untreu und ungerecht ist, der wird auch in seiner Ehe nicht treu sein. Wir haben heute Morgen durch Herrn Giesekus dazu auch schon was gehört. Und wer beim Geld nicht treu ist, wird auch in der Nachfolge Jesu nicht treu sein können. Frage Uli Parzani heute Morgen in anderem Raum. Treu zum Beispiel in der Bibellese. Diese Verlässlichkeit, um die es im dritten Wertkriterium geht, stiftet Vorbilder. Uli Giesekus hat gesagt, unsere Kinder leben von den Vorbildern, von uns. Lernen Sie bei uns diese Verlässlichkeit, gerade auch im Umgang mit Geld. Verlässlichkeit ist der Grundpfeiler zwischenmenschlicher Beziehungen und Verlässlichkeit ist im Grunde der Grundpfeiler jeder politischen, gesellschaftlichen Ordnung, auch in einer Wirtschaft hinein. Wie leicht lassen sich Zeitgenossen durch Geld und Vorteile schmieren? Ich könnte bis übermorgen Ihnen Beispiele aus der Bankenwelt berichten. Kann man sich auf dich verlassen? Verlassen? Viertens, wem Geld an den Fingern klebt, kann nicht großzügig sein. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das heißt, unsere Steuerzahlung ist zuerst eine Pflichtübung, aber der Zehnte darf zur Kür werden. Nicht zur Pflicht, zur Kür werden. Im Galaterbrief heißt es, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Und ein Satz weiter gleich nochmals, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens Genossen. Weil Gott reichlich gibt, dürfen wir großzügig weitergeben. Nicht als Pflicht eines Buchhalters, sondern mit Freude und Ausdruck unseres und meines Dankes. Investitionen im Reich Gottes haben eine enorme Verzinsung und einen einmaligen Ertrag. Großzügigkeit zahlt sich aus zur höheren Ehre Gottes. Fünftens, welchen Horizont hat unsere Geldwirtschaft? Das schnelle Geld, jedes Mal, wenn ein Jackpot angeboten wird, werden die Menschen bei uns hysterisch. das schnelle Geld oder ein vielleicht nicht bloß Modewort, Nachhaltigkeit. Für mich das fünfte Wertkriterium, Nachhaltigkeit. Lesen Sie einmal wiederum ein anderes Gleichnis von Jesus, das vom reichen Jüngling in Matthäus 19. Dort stellt ein Jungunternehmer die Lebensfrage: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erreichen? Liebe Freunde, wer nach der Ewigkeit fragt, lebt nicht bloß von der Hand in den Mund, er lebt nicht bloß in den Tag hinein. Wer Gottes Ewigkeit fragt, nach Gottes Ewigkeit fragt, hat den weitesten Horizont, den ein Mensch haben kann. Und er kann besser wirtschaften als alle anderen. Ich habe deshalb ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Besser wirtschaften, Finanzstrategien auf biblischer Basis. Zum Sonderpreis ist es hier auf dem Christustag da vorne zu kriegen. Der kann besser wirtschaften, weil er einen weiteren Horizont hat. Eben nicht nur in den Tag hineinlebt. Er wird zu einem weitsichtigen Investor und Sparer. Er lebt nachhaltig und denkt dabei an die Generation der Kinder und an die Generation der Eltern in seinem Wirtschaften. Und betreibt nicht das, was Kurt Biedenkopf in einem seiner jüngsten Bücher zum Titel gemacht hat, betreibt nicht die Ausbeutung der Enkel. Das passiert bei uns zurzeit auch im Schuldenmachen. Sei nur als Stichwort genannt. Nicht nach mir die Sintflut, sondern lebe und halte die Gebote, hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt. Wiederum kommen wir zu den Geboten, auch im Wirtschaften. Halte die Gebote. Und ich komme jetzt im sechsten Punkt noch darauf zurück, warum dieser Mann gescheitert ist. Sechstens, letztes und wichtigstes Kriterium. Liebe nicht das Geld, liebe Jesus. Auch in Geldfragen. Haben wir nicht gehört aus Prediger 5, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt? Oder sagt Jesus nicht schon in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, da ist der Lebensnerv, wo dein Schatz ist. Und das für viele missverständliche Wort leicht verändert, sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Um das geht es nämlich im Kern. Liebe Freunde, wer Geld liebt, also von der Geldgier besessen ist, leidet unter einer lebensgefährlichen Immunschwäche. Geldgier frisst Hirn, wie eine Immunschwäche. Die Geldgier frisst das Hirn, langsam aber sicher. Die Wünsche werden maßloser. Die Folgen des ständigen Drogenkonsums, Geld und Begehrlichkeit werden dabei sichtbar. Wo man manchmal fragt, auch bei Politikern und bei Managern, wo ist denn eigentlich deren Verstand noch geblieben? Und ein Kabarettist hat es in die Formulierung gebracht, beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Geldgier ist eine ganz gefährliche Immunschwäche und sie frisst das Hirn und den gesunden Menschenverstand. Nur wenn wir das erste Gebot ganz ernst nehmen, in welcher Detailübersetzung auch immer, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, dann können wir auch gute Haushalter sein. Dieser reiche Jüngling ist darin gescheitert, dass er bereits das erste Gebot der Liebe zu dem lebendigen Gott nicht erfüllen konnte und deswegen am Geld und an allem anderen hängen blieb. Nur wer Jesus liebt, wird von der Droge Geld befreit. Er wird befreit von seiner Geldgier, er wird frei von der pekuniären Sklaverei. In der Liebe zu Jesus können wir treue, gute und erfolgreiche Haushalter sein. Fazit: Unsere Finanzen brauchen lebenswerte Werte. Treue, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Großzügigkeit, Nachhaltigkeit, Liebe. Diese Werte heiligen unsere Finanzwirtschaft und machen unser Leben so wertvoll. Deshalb sind wir als Haushalter für Jesus wertvoll. Welch ein Vorrecht. Danke zum Nachmachen.
Ja, dass solche Sendungen laufen, zeigt ja schon, die Leute laufen nicht weg. Denn das wird gemessen, ob eine Sendung erfolgreich ist oder nicht. Warum es in den Medien auf mehr ankommen muss als auf die Quote? Manchen ist es vielleicht noch gar nicht bewusst. In den 60ern oder 70er Jahren wurde Fernsehen von den Machern so gemacht, wie es ihnen selber gefallen hat. Sie haben oft das Fernsehen für sich selber gemacht. Und es war auch oft ganz weit weg von den Zuschauern.
Am vermeintlichen Massengeschmack an der Quote. Und der Erfolg, da gibt ja den Medienschaffenden auch recht.
Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie viel Medienkonsum in Deutschland stattfindet. Anfang der 80er Jahre, alle Medien von der Zeitung über DVDs, CDs, Videos, manche gab es in den 80er Jahren ja noch gar nicht, Fernsehen, Radio. Anfang der 80er Jahre hat jede Person in Deutschland im Alter zwischen 14 und dem Ende des Lebens durchschnittlich 5 Stunden Medienkonsum gehabt. 5 Stunden und ein paar Minuten, ich glaube 10 waren es. Wissen Sie, wo wir heute sind? Die Zahlen vom Jahr 2005 sind gerade von ARD und ZDF erhoben worden. Wir sind bei 10 Stunden Medienkonsum pro Tag, quer durch die Woche, also von Montag bis Sonntag. 10 Stunden, das sind nicht Sie, aber wahrscheinlich all die anderen, die so viel konsumieren, während der Freizeit, während der Regenerationszeit und während der Produktionszeit, denn Radio, das kann man ja auch hören, wenn man arbeitet oder als Wecker am Morgen, und Fernsehen, da sind wir inzwischen bei 3 Stunden pro Person und Tag. Übrigens, was hier ganz deutlich wird an dieser Zahl, der Fernsehkonsum ist in den letzten 5 Jahren relativ stabil geblieben, bei 37% im Verhältnis zum Gesamtvolumen. Wenn das Gesamtvolumen steigt, steigt natürlich auch der Fernsehkonsum. Aber was ganz deutlich wurde, ist, die alten Medien haben nicht abgenommen oder sich nur ganz ein klein bisschen hin und her verschoben. Das heißt, es ist immer etwas mehr dazugekommen. Nicht nur in der absoluten Zahl, sondern auch in der Anzahl der Medien, wenn man das Internet oder neue Bildträger, die man zu Hause verwenden kann, hinschaut. Was heißt das 10 Stunden am Tag? Ich gehe mal etwas zurück, um Ihnen bewusst zu machen, was hier mit den Menschen passiert. Es gibt auf unserer Erde und es gab auf unserer Erde Menschen, die mit der Landwirtschaft aufgewachsen sind. Da war der ganze Tag bestimmt durch ihren Beruf, ihr Leben, ihr Denken, ihr Wünschen. Man stand auf, weil man Tiere füttern musste. Man hat nachher auf dem Feld gearbeitet, man hat nach dem Wetter geschaut. Man hat ängstlich nach dem Wetter am Abend geschaut, wie sich der morgige Tag gestaltet. Man war rund um die Uhr mit dem Kreislauf der Natur und mit den Arbeitsaufträgen gefüllt, die man sich selber und die der Hof einem gestellt hat. Es ist ein Mensch, der geprägt ist von einer bestimmten Art zu denken. Man hat ja oft auch dann ein paar böse Sprichwörter draus gezogen, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das zeigt, man hat einen bestimmten Horizont damit auch gehabt. Man hat nicht weltweit gedacht, sondern was hier in der Gegend passiert, und das aber sehr gut gekannt. Ein ähnliches Paradigma unserer Gesellschaft war die Industriegesellschaft, zumindest am Anfang. Menschen waren plötzlich nicht nur 8 Stunden, 12 Stunden, sondern bis zu 16 Stunden in einer ganz einseitigen Tätigkeit verwoben. Das hat sie geprägt. Da ist oft auch das Geistige und das Geistliche zurückgeblieben. Wenn ich den ganzen Tag die gleichen Handgriffe machen muss. Gott sei Dank hat man schnell hier eingegriffen und die Arbeitszeiten verringert, die Freizeit ist größer geworden, und damit hat sich plötzlich etwas Neues entwickelt. In die Freizeit hinein hat man andere Füller gesucht. Man ist eben nicht nur in die Natur gegangen oder hat sich getroffen und gesprochen oder sich mehr Zeit für Kinder und Familie genommen, sondern man hat sie plötzlich mit anderen Dingen gefüllt. Wenn ich heute von 10 Stunden am Tag Medienkonsum spreche, ist das nicht nur ein Wert, sondern eine Aussage, was mit uns passiert ist. Ich möchte Ihnen aber auch deutlich machen, dass das uns tatsächlich verändert. Ich stehe zum Beispiel auf der Straße und spreche mit jemandem. Dann klingelt das Handy. In dem Moment schalte ich ab, weil das Handy klingelt ja. Nehme das Handy ab, spreche mit einer Person, die wo völlig anders ist. Im Gespräch sage ich vielleicht, du, neben mir steht gerade der oder jener. Was passiert? Die Wirklichkeit und die mediale Welt, die vermischen sich. Völlig neue Zusammenhänge entstehen. Was Ähnliches passiert Ihnen auch vorm Fernsehen, obwohl Sie es vielleicht gar nicht merken. Sie werden dort auch gestört, Sie werden in normalen Abläufen unterbrochen. Sie richten vielleicht den Tag neu danach aus, wann Ihre Lieblingsserie läuft oder etwas anderes. Medien prägen Sie nicht nur in den Wertehaltungen, bis hinein in die Tagesabläufe, bis hinein vielleicht in die Wünsche, Sehnsüchte, in die Träume, in Ihr Denken hinein. Und die reale Welt und die virtuelle Welt vermischen sich. Am Fernsehbildschirm oder in einer Illustrierten können Sie einen Menschen natürlich viel idealer aussehen lassen als in echt. Sie können ihn verändern. Das verändert aber auch Ihre Wünsche, wie Sie selber sein wollen. Was glauben Sie, warum die plastische Chirurgie einen solchen Erfolg in den letzten Jahren hatte? Die Verbesserung des Menschen bis hinein in die Äußerlichkeiten. Medien verändern Menschen. Es sind nicht nur die verkürzten Botschaften, man muss plötzlich, was uns Kirchen ja auch betrifft, eine Radioansprache in 1,30 halten oder gar in 30 Sekunden, wie es jetzt bei SWR3 manchmal der Fall ist. Sondern auch die anderen Nachrichten werden zusammengedrängt, vereinfacht, banalisiert. Und Sie werden in der Hauptsache Ihrer Information permanent mit vereinfachten und verkürzten Nachrichten konfrontiert und irgendwann sind Sie so dran gewöhnt, dass Sie vielleicht die tieferen Zusammenhänge gar nicht mehr so interessieren. Oberflächlichkeit, Schnelllebigkeit, ein völlig anderes Zeitgefühl. Warum sind heute alle so gehetzt? Weil der Tag extrem kleinteilig wurde. Nicht, weil Sie weniger Zeit haben. Sie haben nach wie vor 24 Stunden Zeit am Tag. Und Ihre Arbeitszeit hat in der Regel nicht zugenommen, sondern vielleicht sogar abgenommen in den letzten 20 Jahren. Aber die Kleinteiligkeit ist es. Und da sind die Medien auch leider förderlich gewesen. Mangelnde Tiefe, Banalität, ein Werteverlust, eine Beliebigkeit, so wie man eine Sendung nach der anderen umschaltet, ein Drama, dann eine normale Nachricht und dann vielleicht eine Komödie. So sind wir es inzwischen auch gewohnt, in unserem Denken und Fühlen umzuschalten. Von jetzt auf nachher ein ganz anderer Mensch zu sein. Es ist erwiesen, dass Menschen und Dinge heutzutage sehr viel oberflächlicher, schneller, rascher wahrgenommen werden als früher. Und dann schaue ich in die Bibel hinein und sehe, wozu der Mensch geschaffen wurde. Durchs Wort Gottes, durch den Hauch Gottes, die Materie des Körpers durch das Wort Gottes und dann der Mensch beseelt durch den Geist Gottes. Also ein kommunikatives Gegenüber, zu dem Gott eigentlich sprechen will, den er treffen will, wenn wir in die Garten-Eden-Geschichten hineinsehen, zu dem er sprechen will. Sind unsere Kanäle schon alle belegt? Wo ist die Zeit fürs Gespräch mit Gott, fürs Treffen mit Gott? Und dann wird der zweite Mensch geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, der Mensch ist auf Kommunikation angelegt. Lass ich zu mir sprechen, höre ich 1000 Nachrichten und nehme die nicht mehr wahr, die neben mir ausgesprochen werden? Wann habe ich mal 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten Zeit, in das Gesicht meines Gegenübers zu schauen, zu sehen, was sich da abspielt? Die schönen Fältchen wahrzunehmen, dass man miteinander älter wird, dass man füreinander da ist, auch die Tiefe auszuloten. Ich sag's gleich, ich bin hier ein Versager, vielleicht wie viele andere, aber es ist mir ständig ein Aufruf aus der Schöpfungsgeschichte heraus, diesen Wert wieder kennenzulernen, Zeit zu nehmen, Ruhe zu nehmen für den anderen, das, wozu uns Gott geschaffen hat. Also ein kommunikatives Gegenüber, nicht als einer, der überall omnipräsent, überall da sein will, die ganze Welt zu sich hereinholen will, und omnipotent alles bewegen kann über Schalter und Tasten, sondern als einer, der hier an seinen Ort gestellt ist mit seinen Aufgaben und diese wahrnehmen soll. Die Medienwelt ist etwas, was uns durchdringt wie früher eine Agrarkultur. Ich spreche das ja gar nicht heilig, sondern ich sage, auch dort sind Menschen geprägt gewesen, mussten sich dieser Aufgaben stellen, die diese Herausforderung gestellt hat. Genau wie die Industriegesellschaft dann auch wieder den Menschen verbogen hat, so werden wir heute verbogen. Und wenn immer mehr nur noch die Quote zählt, wenn man immer mehr nur noch sich am Geschmack der Mitte orientiert, dann gibt es zwei Wege für die Medien. Auf der einen Seite tatsächlich immer diesen Geschmack noch besser analysieren, wie lande ich noch besser, dass ich eine höhere Quote erziele, oder indem ich Reize steigere. Indem ich in eine Eskalation, in eine Spirale hineingerate, wo der Erste aufsteht, dann muss der Zweite aufstehen, dass er noch sehen kann, und am Schluss stehen alle und keiner hat es mehr gut. Wie können wir dem wehren? Wo können wir ansetzen als Christen? Wir können unsere Welt nicht grundsätzlich umdrehen, aber wir können uns daran erinnern, dass wir Worte mit auf den Weg bekommen haben, die genauso gelten in der Mediengesellschaft wie vielleicht in anderen Gesellschaften. Und ich schaue ganz besonders häufig in den Korintherbrief hinein. Denn Korinth war eine Multikulti-Gesellschaft mit x Angeboten, mit verschiedensten Menschen nebeneinander. Hier die römische Kolonie, dort die hellenistisch geprägten Menschen mit ihrem weiten Bildungshorizont und dann die ganz einfachen und schwachen Menschen, die offensichtlich bis hinein in die Gemeinde auch vertreten waren. Und da gab es auch ein großes Hin und Her und auch eine Beanspruchung von Zeit und von verschiedensten Interessen. Und da hinein sagt der Apostel Paulus in dieses Getümmel und Gewirre, in diese Zeitlosigkeit und in diese Rastlosigkeit: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Ich sage diesen Sätzen nicht nur vor Ihnen, die Sie jetzt hoffentlich einen bestimmten christlichen Horizont haben, sondern ich sage diesen Satz ganz besonders oft auch vor Medienschaffenden und erinnere Sie an ihre Verantwortung, die sie als Produzenten haben. Es gibt eine Verantwortung, die wir haben, als Menschen, die Botschaften empfangen über Medien, die Inhalte wahrnehmen, aber es gibt auch eine Verantwortung, die nachher die Produzenten haben, die Akteure vor den Kameras, die verschiedenen Menschen. Welche Verantwortung haben wir? Ich beziehe meine Werte hier aus dem, was Jesus gelebt hat. Und ich sehe hier drei ganz grundsätzliche Werte, die übrigens eigentlich auch in der Medienlandschaft gelten sollten. Der erste Wert ist Nähe. Ich habe vorhin Sie gebeten, etwas weiter nach vorne zu sitzen. Warum? Weil wir uns viel besser wahrnehmen können. Weil ich vielleicht etwas weniger schreie, was Sie auch als angenehmer empfinden. Und weil ich Sie auch sehe. So ist ein viel natürlicheres Geschehen hier, weil Sie vielleicht dann auch mit Ihren ganz normalen Schöpfungsmechanismen auch mich anders wahrnehmen. Wir sind es gewohnt, Menschen gegenüberzustehen. Und schon ein Saal schafft Distanz. In den Medien ist ein Rennen um Nähe da. Viele Medien gestalten inzwischen Events, um überhaupt noch an die Menschen heranzukommen oder versuchen Themen aufzugreifen, die ganz nahe bei ihren Zuschauern und Zuhörern sind. Der Fernsehpfarrer Fliege, den ich nicht in allem schätze, hat einmal gesagt, gegen Fernsehen hilft nur nahe sein. Es ist also nicht nur eine Medienparole, sondern es ist auch eine Christenparole, die Nähe. Den Menschen, der neben mir lebt, wieder sehen, wieder einladen, wieder zu ihm hingehen, wieder mit ihm leben, um diese Steigerung des Medienkonsums und damit diese Durchdringung der virtuellen Welt zu bremsen. Ein zweites Thema ist die Echtheit. Bei Christus heißt es oft auch die Wahrheit, dass wir auch das leben, was wir sagen, dass wir uns überprüfen lassen auf das, was wir tun, dass wir einen neuen Umgang mit Wahrheit und Wirklichkeit haben. Und vielleicht müssen sich das auch die Medien ein Stück weit neu auf die Fahnen schreiben, dass nicht nur der perfekte Mensch abgebildet wird, sondern auch der andere Mensch, der nicht nur in seinen Ansichten irr und wirr ist, sondern vielleicht auch als Mensch nicht perfekt dargestellt wird. Also nicht nur das Skurrile als Anziehung, sondern die Realität des Lebens stärker abgebildet wird. Und ein dritten Punkt, den ich bei Jesus beobachte, dass ihm der Einzelne wichtig ist, die Sorgfalt, nicht nur die Nähe, sondern dass er sich auf jeden Menschen anders einstellt. Ich sage Ihnen, dass das in der Medienwelt ein ganz besonderes Problem ist. Bei den Büchern sortiert sich sozusagen von alleine. Es gibt bei uns in der Gesellschaft ganz viele Menschen, die können zwar lesen und schreiben, es gibt auch echte Analphabeten, aber sie sind nicht in der Lage, mehr als 3-4 Sätze am Stück in ihrem Zusammenhang wahrzunehmen. Da ist zum Teil unser Schulsystem schuld, vielleicht auch Erziehungsdefizite, aber es sind auch Medien schuld, die alles aufbereiten. Wir müssen ganz neu lernen, dass vor den Medien als Empfänger der Botschaften Menschen sitzen, die die Dinge nicht mehr sortieren, nicht mehr auseinanderhalten können, die im Prinzip diesen Medien ausgeliefert sind. Und das heißt nicht einfach eine staatliche Zensur verordnen, sondern das heißt für den Medienschaffenden in jedem einzelnen Produkt, das er produziert, auch die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung vor Gott und die Verantwortung vor seinem Nächsten. Nähe, Echtheit, Sorgfalt. Und dann sagen viele, ja, wenn wir das alles berücksichtigen, dann verlieren wir ja die Quote. Wenn wir nicht mehr mit Reizen agieren, wenn wir nicht mehr schauen, was ist der Massengeschmack, sondern solche Einzelheiten auch mal darstellen, dann verlieren wir die Quote. Das Interessante ist aber, und das werden Sie im Moment auch beobachten, wenn alle diesen Massengeschmack berücksichtigen, verlieren auch wieder alle. Weil sie alle auf die gleiche Mitte zielen und tatsächlich den Einzelnen nicht mehr im Blick haben. Auch die kleinen Quoten, die sich vielleicht lohnen würden, weil sie nicht mehr die Geduld haben, auch etwas einzuführen, was vielleicht länger braucht, was Gewöhnung braucht. Qualität braucht oft auch eine neue Gewöhnung und die Geduld fehlt vielen. Das Vertrauen auch in Qualität. Sehgewohnheiten verändern zu können, dass der Mensch gar nicht unbedingt die Reizeeskalation will. Ich habe heute Morgen schon von dem neuen Fernsehsender erzählt. Das Interessante ist, dass wir bei Werbetreibenden erstaunlich gute Zuläufe haben. Warum? Weil sie sagen, wir wollen gar nicht in so ein absolut schlechtes Umfeld hinein. Wir wollen in ein qualitativ hochwertiges Umfeld hinein. Und positiv angesetzt in den Medien Menschen auf guten Wegen bestärken und begleiten. Das wäre ein Ansatz, den auch viele gerne wahrnehmen. Das Thema Lebensberatung, Lebenshilfe wird sehr positiv aufgenommen. Das Thema Wertschätzung, das Thema gelöst werden auch aus unglückseligen Zusammenhängen, findet tatsächlich auch eine Quote und einen Rückhalt. Das ist das, was wir den Medienschaffenden sagen und das ist das, was wir Ihnen, denjenigen, die die Quote nachher ausmachen, sagen. Wählen Sie selber auch das Gute, dann wird das Gute in den Medien bestärkt.